ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Mit Stefan Oschwart im Studio. Abschiedsbesuch des US-Präsidenten in Berlin. Joe Biden war da. Er wurde vom Bundespräsidenten geehrt und mit viel Lob bedacht. Danach ging es zu Bundeskanzler Scholz. Da trafen dann auch der französische Präsident und der britische Premier ein. Thema natürlich die Ukraine. Und die Berliner merkten den beiden Besuch an den vielen Sicherheitsvorkehrungen. Die mündeten in Verkehrsbehinderungen. RBB 24 Inforadio-Reporterin Jenny Barke berichtet.
Den ganzen Tag schwirren Helikopter am Himmel über Berlin. Das Spreeufer entlang des Regierungsviertels ist an diesem Freitag eine Grenze. Das Gelände bleibt für Besucher gesperrt, einzig die Sichtachse ist frei. Dutzende Menschen haben sich versammelt in der Hoffnung, einen Blick auf den US-Präsidenten Biden zu erhaschen.
Ja, das sind die letzten Züge von Joe Biden, ne? Und vielleicht kommt da was Produktives noch bei rum. Ihn selbst werde ich nicht sehen, aber das Drumherum, ne? Das ist schon imposant.
Ein Blick auf ihn zu erhaschen wird ganz, ganz schwierig sein wahrscheinlich, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt und bin absoluter USA-Fan und eigentlich ein großes Glück für uns, nicht nur in Deutschland, auch in Europa, dass man so einen Präsidenten hat.
Auch wenn sie sicherlich Biden selbst wohl nicht von hier aus zu Gesicht bekommen, ein Spektakel sind die Sicherheitsvorkehrungen in Berlin-Mitte schon, beschreiben die Beobachterinnen Rita und Annika.
Polizisten auf dem Dach, Hubschrauber in der Luft,
Scharfschützen,
genau. Die Wasserpolizei ist da, alles abgesperrt.
Also ich glaube, da hinten sind Pferde, Boote und wirklich alles da.
Der US-Präsident bekommt die weltweit höchste Sicherheitsstufe. Dazu gehören auch nicht sichtbare Maßnahmen. Zum Beispiel Technik, die Drohnen im gesperrten Luftraum abfangen soll und versiegelte Gullideckel. Doch nicht alle haben Zeit und Muße, Biden zu beobachten. Pendler haben es schwer. Wegen Bidens Ankunft ist am Donnerstagabend der ICE, IC und Regioverkehr umgeleitet worden. S-Bahnen fahren noch bis Samstag 0 Uhr unregelmäßig. Einige sind nur im Zickzack durch die Stadt gekommen.
Ich bin gestern von der Messe gekommen, vom Estrell Center. Und dann stand ich an der Janowitzbrücke und sind nicht weitergekommen. Dann musste ich mit der U-Bahn erst zur Osloer Straße hoch und dann wieder zum Hansaplatz runter. Das war ein bisschen nervig.
Ja, ich wollte mit dem M41 fahren, musste jetzt U-Bahn, S-Bahn fahren, um anzukommen.
Doch die Berliner sind es gewohnt, wegen hohen Staatsbesuchs Geduld zu brauchen. Erst vergangenen Freitag trafen sie wegen des Besuchs vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj ähnliche Einschränkungen. Dass Biden wiederholt dafür sorgt, wird gespalten aufgenommen.
Es kann ja sich ein Attentäter irgendwo verstecken. Die Sicherheitskräfte müssen ja schon dementsprechende Vorkehrungen treffen.
Das ist sehr ärgerlich, natürlich, wenn man zur Arbeit hat oder einen Termin hat, gerät man sehr schnell in Stress.
Ich sehe es gelassen, solange mein Zug noch fährt.
Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum im Moment. Wir haben andere Zeiten und da muss man sich halt drauf einlassen.
Am späten Nachmittag reist der US-Präsident Biden vom militärischen Teil des Flughafens BER wieder ab. Zeitgleich zum Beginn der Berliner Herbstferien. Schätzungsweise 100.000 Fluggäste erwartet der Flughafen. Doch laut BER sollte für die Bidens Abflug keine Auswirkungen haben.
Der Bericht von RBB 24 Inforadio-Reporterin Jenny Barke zu den Behinderungen während des Staatsbesuchs von Joe Biden. Er hat Berlin mittlerweile schon wieder in der Air Force One verlassen. Der neue Brandenburger Landtag hat gestern seine Arbeit aufgenommen und wer die konstituierende Sitzung verfolgt hat, dem ist möglicherweise aufgefallen, dass es in der ganz großen Mehrheit Männer sind, die da auf den 88 roten Stühlen im Plenarsaal Platz genommen haben. Nur 26 weibliche Abgeordnete sind dieses Mal dabei und damit 4 weniger als in der vergangenen Legislatur. Was ändert das im Parlamentsalltag oder vielleicht gar nichts? Landespolitikreporterin Amelie Ernst hat nachgefragt.
So männlich war der Brandenburger Landtag lange nicht. Der Anteil der Frauen liegt dieses Mal bei unter 30%. In der vergangenen Legislatur saß noch auf jedem dritten Platz eine Frau. Für Christi Augustin, die frauenpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, kein gutes Zeichen.
Also wir haben schon die Sorge, dass eben auch in Politik muss sowohl gleichberechtigt aus Frauensicht als auch aus Männersicht bearbeitet werden, dass das jetzt eben den Rückschritt erfährt. Wir haben in der vergangenen Legislaturperiode unter den Fraktionskollegen, egal ob Opposition oder Koalition, sehr stark als Frauenbündnisse zusammengearbeitet. Weil das wird schon wichtig sein, dass wir da bestimmte Anliegen, die vielleicht sonst hinten runterfallen, auch weiterhin vertreten werden durch diejenigen, die noch dabei sind bzw. dazugekommen sind.
Dabei gehe es nicht nur um frauenspezifische Themen wie gleiche Bezahlung oder die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit. Frauen müssten auch in der Politik sichtbar bleiben. Beispielsweise würden Plenarreden von Frauen oft noch weniger wahrgenommen, so Augustin.
Dass man einfach mal gesagt hat, wir zeigen aber diese Gemeinsamkeit als Frauen und schauen mal, wenn der Redebeitrag gerade einer Kollegin vorher ist, dass man das in dem eigenen Redebeitrag nochmal aufgreift.
Auch innerhalb der CDU-Fraktion beträgt der Frauenanteil gerade mal ein Drittel. Am höchsten ist er in der SPD-Fraktion, die fast zur Hälfte aus Frauen besteht. Beim Bündnis Sarah Wagenknecht liegt ihr Anteil nur bei rund 20%. Für BSW-Fraktionschef Robert Krumbach nicht optimal. Aber
naja, das ist ja zunächst Entscheidung der Wählerinnen und Wähler, welche Parteien gewählt werden, welche Kandidatinnen oder Kandidaten gewählt werden, insbesondere auch mit der Erststimme. Und das muss man akzeptieren. Aber ich wünsche mir schon ein ausgeglichenes Verhältnis von Männern und Frauen im Parlament. Ja.
Eine entsprechende Vorgabe bei der Aufstellung der Landesliste will Krumbach aber vorerst nicht. Die AfD wiederum hält den Status quo für gut und richtig. Ihre Fraktion besteht aus 26 Männern und 4 Frauen. Das entspricht einer Quote von 13%. Aber das sei auch in Ordnung, sagt AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt.
Die Qualität der Frauen reicht aus, damit wir ausgewogen männliche und weibliche Gesichtspunkte diskutieren. Und es ist ja nicht so, dass Frauen daran gehindert werden, in politische Parteien zu gehen. Und sie nehmen diese Möglichkeit nicht in dem Maße wahr wie Männer. Und ich nehme an, meine Hypothese wäre bis zum Beweis des Gegenteils, das hat damit zu tun, dass Frauen anders sind als Männer. Es soll ja Unterschiede zwischen den Geschlechtern geben.
Frauen sind anders und wollen offenbar gar nicht in die Politik. Ein schwieriger Ansatz findet Politikwissenschaftlerin Theresa Gessler von der Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Denn so fehlten in der entsprechenden Fraktion und damit auch im Parlament bestimmte Themen und Perspektiven.
Es sendet natürlich ein Signal. Und es ist ja nicht so, dass einfach bei dieser Wahl weniger Frauen gewählt worden sind, sondern dass es eigentlich ein Trend schon seit 2004 anhält. Man glaubt eigentlich immer, dass sozusagen der Frauenanteil einfach noch nicht da ist. Wir beobachten aber wirklich das Gegenteil, nämlich einen rückläufigen Anteil. Und das sendet natürlich schon ein Signal an Frauen, vor allem an junge Frauen, über ihre Rolle in der Gesellschaft.
Denn Analysen zeigten, dass Parlamente mit einem hohen Frauenanteil oft progressivere Entscheidungen fällten, so Gessler. Und andere Bundesländer senden derweil andere Signale. In Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Berlin liegt der Frauenanteil in den Parlamenten inzwischen bei um die 40%.
Zu wenig Frauen in der Politik im Brandenburger Landtag, jedenfalls werden es immer weniger. RBB-Landtagsreporterin Amelie Ernst berichtete aus Potsdam. Noch während das Ermittlungsverfahren gegen Vertreter der Gruppe Letzte Generation lief, hatte der Journalist Arne Semsrott Gerichtsdokumente ins Netz gestellt. Der Chefredakteur des Rechercheportals Fragt den Staat wollte so eine Rechtsfrage zur Pressefreiheit klären. Heute wurde der 36-Jährige dafür vom Berliner Landgericht verwarnt. Unser Gerichtsreporter Ulf Morling hat die Einzelheiten.
Der Chefredakteur von Fragt den Staat hatte in dem Internetportal 3 Gerichtsbeschlüsse des Amtsgerichts München als Dokumente im August letzten Jahres veröffentlicht. Es ging um bundesweite Hausdurchsuchungen bei Aktivisten der letzten Generation, die Beschlagnahme des Spendenkontos und die Vermutung der Ermittler, dass das Spendensammeln für die letzte Generation möglicherweise für eine kriminelle Vereinigung geschehe. Diese Durchsuchungen waren viel und kontrovers in der Öffentlichkeit diskutiert worden, aber der angeklagte Chefredakteur hätte in Fragt den Staat die 3 Gerichtsbeschlüsse trotzdem nicht veröffentlichen dürfen, so das Berliner Landgericht heute. Denn es gibt den Paragraphen 353d, verbotene Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen. Es dürfen danach amtliche Dokumente aus Strafverfahren nicht in wesentlichen Teilen veröffentlicht werden. Der Chefredakteur von Fragt den Staat wurde am heutigen zweiten Prozesstag im Urteil verwarnt. Nur wenn er wieder straffällig würde, müsse er eine Geldstrafe von 1.000 Euro zahlen, so der vorsitzende Richter. Der Paragraph 353d im Strafgesetzbuch soll unter anderem dazu dienen, die Funktionstüchtigkeit des Strafverfahrens zu gewährleisten und zu schützen, hieß es auch im Urteil, denn die Veröffentlichung von Gerichtsdokumenten, wie von Fragt den Staat geschehen, berge Gefahren, so Gerichtssprecherin Lisa Jani.
Die Gefahr der Veröffentlichung im Wortlaut sieht die Kammer insbesondere darin, dass bei dem Leser der Eindruck entsteht, dass der Staat da schon eine offizielle Entscheidung getroffen habe, die aber im Ermittlungsverfahren eben noch gar nicht getroffen wurde. Im Ermittlungsverfahren geht es erst einmal um Verdachtsmomente, aber diese Beschlüsse sind nicht unbedingt so formuliert. Und wenn dann oben drüber steht, Amtsgericht München sagt dies und jenes, dann kann das eben so ankommen, als sei das schon eine Entscheidung, die Gültigkeit hat.
Der Angeklagte Semsroth sagte im Prozess, dass der Paragraph aus der Zeit gefallen sei, die Pressefreiheit beschnitten würde, weil sich die Gesellschaft nicht ausreichend informieren könne über Entscheidungen von Gerichten wie in diesem Fall. Das sei gefährlich für die Demokratie. Außerdem, so der Chefredakteur von Frag den Staat.
Wir sind in einer Zeit, in der wir eine Vertrauenskrise in etablierte Medien beobachten und eine Zeit, in der wir mit Desinformationen zu kämpfen haben. Das heißt, eine Zeit, in der die Frage um die Fakten tatsächlich sehr im Mittelpunkt steht. Und umso wichtiger ist es, dass Medien auch in der Lage sind, Originaldokumente zu veröffentlichen, damit man ihnen einfach nicht nur glauben muss und deren Interpretation glauben muss, sondern unabhängig überprüfen kann, ob das denn alles stimmt. Und im Gerichtsverfahren brauchen wir dafür eben die Gerichtsdokumente und dann muss die Strafbarkeit dafür weg.
Gegen das Urteil wird Semsroth in Revision zum Bundesgerichtshof gehen. Danach will er das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe anrufen.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Wenn Eltern in Berlin und Brandenburg für ihr Kind eine ärztliche Behandlung brauchen, stehen sie oft vor einer langen Suche. Im Ostteil von Berlin etwa gibt es einen großen Mangel an Kinderärztinnen und Ärzten. Das macht nicht nur den Eltern Sorgen, sondern auch den Ärzten selbst, die keinen Nachfolger finden, so wie Kerstin Scherer.
Okay, dann höre ich dich erstmal ab, mein Kleiner.
Na toll, machst du das.
Kerstin Pscherer ist Kinderärztin mit Leib und Seele. Doch Ende des Jahres wird sie ihre Praxis in Marzahn-Hellersdorf aufgeben. Dann ist sie 66. Die Entscheidung ist ihr schwer gefallen.
Nach 32 Jahren höre ich jetzt auf, gebe meine Praxis auf, habe leider keinen Nachfolger gefunden. Und ich weiß, die Patienten finden ja auch ringsherum keinen Kinderarzt.
Unter den Eltern ihrer kleinen Patientinnen und Patienten ist deshalb die Unruhe groß.
Das macht mir sehr große Sorgen, weil ursprünglich hat uns Frau Scherer zur Not genommen, weil wir keinen Kinderarzt hatten. Und jetzt hört Frau Scherer auch auf und das ist schon echt schwierig, weil wir sind schon das halbe Telefonbuch durch, um einen anderen Ersatz zu finden.
Es bringt Unsicherheit mit sich, gerade in der gegenwärtigen Zeit. Die Kinder werden immer kränker. Zum Teil auch, dass die Kinder zum Teil, ich komme ja aus dem Bereich, bin Erzieherin, krank zur Schule, in die Kita kommen. Und dadurch werden sich natürlich auch Krankheitsfälle schneller verbreiten. Und demnach ist es umso wichtiger, dass man da einen Arzt hat, einen Ansprechpartner.
Zumal in Marzahn-Hellersdorf sehr viele Familien mit Kindern wohnen. Die Geburtenrate ist hier fast doppelt so hoch wie in den westlichen Stadtbezirken. Die Ärztin hat sich deshalb schon vor Jahren um die Nachfolge für ihre Praxis bemüht, ohne Erfolg.
Da gebe ich so ein bisschen der Politik die Schuld. Eigentlich hätte man vor 10, 15 Jahren sehen können, in welchem Alter sind die Kinderärzte jetzt, wie viele Kinderärzte sind in etwa in meinem Alter und werden höchstwahrscheinlich jetzt aufhören. Und da hätte man rechtzeitig nachbesetzen müssen bzw. mehr Studenten ausbilden sollen.
Burkhard Rupert von der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin ist sich der prekären Situation bewusst.
Die Schere zwischen der Anzahl der Kinderärzte und der Patienten geht immer weiter auseinander. Das ist ein Problem, was wir generell in Berlin im Moment sehen, aber verstärkt im Ostteil der Stadt.
Der Osten habe ein Imageproblem, heißt es bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Viele Patienten, häufig geringere Einkommen als im Westteil der Stadt. Das lockt nur wenige Ärzte, die sich niederlassen wollen. Die Kassenärztliche Vereinigung versucht, gegenzusteuern.
Die Kassenärztliche Vereinigung hat einen Fonds aufgesetzt und aus diesem Fonds heraus werden neue Niederlassungen gefördert. Zum Beispiel in Treptow-Köpenick fördern wir neue Niederlassungen bei Kinderärzten mit 60.000 Euro. Was wir auf jeden Fall versuchen ist, Abgeber gerade auch aus Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf mit Suchenden zusammenzubringen. Es ist immer noch mal ganz was anderes, wenn man direkt mit dem Arzt quasi in Kontakt tritt oder mit der Ärztin in Kontakt tritt, die abgeben möchte.
Nach über 30 Jahren versorgt Kerstin Scherer in ihrer Praxis inzwischen oft schon die Kinder ihrer ehemaligen Kinderpatienten. Zudem kommen viele Mädchen und Jungen zu ihr, die unter Asthma oder anderen chronischen Krankheiten leiden. Auch deshalb fühlt sie sich besonders verpflichtet.
Ich würde mir eigentlich wünschen, dass meine Patienten gut unterkommen bei anderen Ärzten. Und wie gesagt, ich bin froh, wenn meine Asthma-Patienten eine gute Betreuung bei Kollegen in Marzahn haben. Und vielleicht kann ich, wenn die KV zulässt, ich dort aushelfen und die Patienten dort mit betreuen.
Denn Kerstin Scherer ist eben Kinderärztin aus Leidenschaft.
Sie mögen's auch mal ausführlich, mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD-Audiothek.